wir machen jetzt nicht hören, sagen, sondern wir gucken mal ein bisschen zurück in die Zeit 1991. Wir hatten jetzt neulich schon berichtet über Rostock-Lichtenhagen, über die Ausschreitung, die es damals gab. Und jetzt habe ich hier bei mir am Telefon den Matthias. Hallo Matthias.
Hallo.
Und wir wollen jetzt mal ein bisschen reden über das, was damals war, nämlich 1991, beziehungsweise was ihr im Moment macht, weil ihr habt irgendwie das aufgearbeitet, man kann sich darüber informieren. Aber erstmal, ja schön, dass es geklappt hat mit uns beiden. 1991, was ist vorgefallen in Hoyerswerda?
Genau, 1991 gab es tagelange Angriffe auf Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen, die in der DDR gearbeitet haben, aus Mosambik und Vietnam waren die meisten, und auf Flüchtlinge, die damals in Hoyerswerda untergebracht waren. Und während dieser Angriffe, die fast eine Woche gedauert hatten, waren eben sehr viele Neonazis dabei. Die waren sozusagen für die Gewalt zuständig. Die haben Molotow-Cocktails geschmissen und Steine geworfen, die Wohnhäuser angegriffen, die Menschen, die darin gelebt haben. Und drumherum gab es eben eine große Menge an vermeintlich ja ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, die geklatscht haben, die Gewalttäter angefeuert haben, die Gewalttäter davor beschützt haben, festgenommen zu werden von der Polizei. Und das Ganze endete eben dann nicht damit, dass die Polizei sich in der Lage gesehen hätte, die Angegriffenen zu schützen, sondern dass die Vertragsarbeiter und die Flüchtlinge die Stadt schließlich verlassen mussten nach mehreren Tagen der Angriffe.
Das heißt also, in dem Fall haben es die Rechten und die Bürger geschafft, da das durchzusetzen, was sie durchsetzen wollten. Ich weiß noch, dass in der Zeit auch Leute aus Berlin und aus anderen Städten nach Hoyerswerda gereist sind, um da zu helfen, um diesen Leuten halt zu helfen, um die Heime zu schützen. Da war dann aber die Polizei durchaus in der Lage, diese Leute, also die Antifas, dann eben abzufangen, teilweise schon am Bahnhof, und dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst an die Flüchtlingsheime rankamen, um dort halt irgendwie den Leuten Schutz zu gewähren.
Genau, es gab zwei Demonstrationen von ja meistens Antifa-Gruppen oder von antirassistischen Gruppen. Und da gab es dann auch wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und die zweite, die größere Demonstration, wo dann 3000 Leute teilgenommen haben, du hast es ja gerade schon gesagt, die durfte gar nicht erst hier im Treffpunkt, der vereinbart war, der angemeldet war. Und die wurde dann auch entlang der Route quasi gestoppt, und es kam da zu Auseinandersetzungen, und dadurch, dass eben aber sich dann Leute aus Hoyerswerda, Kirchenleute und quasi auch normale Bürger, die noch eine gewisse Restvernunft hatten, sich eingesetzt haben dafür, dass die Demo dann laufen darf und da verhandelt haben, konnte die Demo dann doch durchgeführt werden. Aber da waren die Polizei dann sehr präsent, und in den Tagen vorher eben ist es nicht gelungen, die Leute, die dort angegriffen wurden, die Migranten und Migrantinnen ausreichend zu schützen.
So, ihr habt jetzt das Ganze aufgegriffen, habt da entsprechende Presseerklärung rausgegeben, um auf das Ganze nochmal aufmerksam zu machen. Was war euer Beweggrund und was macht ihr da?
Also wir sind eine Initiative Pogrom 91, und wir beschäftigen uns seit 2011 tiefer mit der ganzen Geschichte und haben uns die ersten Jahre darauf konzentriert, dass in Hoyerswerda ein Denkmal eingerichtet werden sollte. Das war immer unsere Forderung. Wir haben dann Demonstrationen gemacht, ganz viele Veranstaltungen in ganz Deutschland auch, und aber auch in Hoyerswerda. Und schließlich, genau, weil unser Problem war, dass wir als Jugendlichen in Hoyerswerda aufgewachsen sind, wir alle so jung waren, dass wir von 91 selbst jetzt aktiv nichts mitbekommen haben, aber uns irgendwann einfach mal darüber informieren wollten und gemerkt haben, okay, man kommt da nur sehr schwer an Informationen ran. Und der erste Schritt war eben, dieses Vergessen oder gegen dieses Vergessen anzukämpfen. Inzwischen hat die Stadt selbst ein Denkmal errichtet. Das ist mehr oder weniger gelungen, und dann haben wir uns eben gesagt, okay, was wir eigentlich noch brauchen, ist eine Plattform, wo man sich mal mehr informieren kann, was ist eigentlich im Detail damals passiert, wer war eigentlich da beteiligt und wer waren zum Beispiel die Betroffenen und was sagen die eigentlich zu der ganzen Entwicklung, denn die kommen in der ganzen Erzählung in Hoyerswerda sehr selten vor.
Gut, das wäre jetzt genau meine Frage. Habt ihr irgendjemanden gefunden, der einen Mund aufgemacht hat, der sich getraut hat, nach 26 Jahren mal zu sagen, okay, ich war dabei, ich fand das gut und heute vielleicht nicht mehr so gut?
Also wir hatten, also ein Prinzip, des Ganzen war, dass wir jetzt Leute, die aktiv, also die noch heute das Pogrom irgendwie gutheißen oder die Angriffe, solche Leute haben wir nicht interviewt, aber wir haben schon ein sehr breites Spektrum. Wir haben jetzt aber niemand dabei oder jetzt niemand oder noch niemand gefunden, der jetzt sagt, hier, ich war dabei und ich bereue das. Aber wir haben schon sehr viele unterschiedliche Perspektiven, auch jetzt, sag ich mal, von Leuten aus Hoyerswerda, die zum Beispiel, da hatten wir dann im vergangenen Jahr Interviews mit Leuten, die das erste Mal öffentlich seit 25 Jahren darüber sprechen, was da passiert ist dort, wo die gelebt haben. Die haben nämlich in dem Haus mitgelebt, das da angegriffen wurde, und haben dann auch Verletzte versorgt und die Situation beschrieben, die sie dort erlebt haben, und hatten da halt das erste Mal drüber gesprochen. Und das sind natürlich dann sehr bewegende Momente, wenn man Leute dann vor die Kamera bekommt und die dann öffentlich darüber reden in dem Sinne. Und was wir aber, wir haben auch mit Betroffenen von damals, insbesondere mosambikanische Vertragsarbeiter, sprechen können. Zu einigen gab es dann über 20 Jahre lang Kontakt. Das lief über die Autofokus Filmproduktion, die Filme produziert hat für diese Webdokumentation. Und wo es eben Aufnahmen gab, dann von 93, relativ direkt nach den Angriffen, wo derjenige, der dort interviewt wurde, geschildert hatte, okay, wie geht's ihm jetzt? Der musste dann nach Mosambik zurück. Und wir hatten dann vor 4 Jahren nochmal die Möglichkeit, ihn zu interviewen und mit ihm zu sprechen. Und leider ist er im vergangenen Jahr gestorben. Wir hatten eigentlich geplant, ihn jetzt nochmal nach Hoyerswerda zu holen, aber da wurde ihm dann leider das Visa verweigert, weil er krank war, und dann ist er eben auch kurze Zeit später leider gestorben.
Okay, das Ganze kann man sich angucken auf eurer Webseite. Das ist hoyerswerda-1991.de. Da gibt es dann die entsprechenden Filme dazu. Du hast gesagt, die Stadt hat sich jetzt selber dazu durchgerungen. Es gibt ein Denkmal dafür. Habt ihr denn auch mit Vertretern, die damals, sagen wir mal, Bürgermeister oder sonstige Offizielle, habt ihr die auch vor die Kamera gekriegt? Und haben die was, oder habt ihr die überhaupt gefunden oder haben die was erzählt?
Wir haben an Filmmaterial, jetzt nicht nur das, was wir im vergangenen Jahr aufgenommen haben, sondern auch Archivmaterial, da zum Beispiel mit dem aktuellen Bürgermeister, der eben dieses Denkmal dann in Hoyerswerda hat errichten lassen, und seine Position dazu. Wir haben zum Beispiel einen ehemaligen Superintendenten, der damals in den Tagen der Angriffe versucht hat zu vermitteln zwischen Polizei, den Betroffenen und auch den Angreifern, und da versucht hat, irgendwie die Situation zu deeskalieren. Und ihn hatten wir zum Beispiel im Interview, und das war natürlich eine ganz interessante Perspektive, das Ganze jetzt nach all der Zeit nochmal zu rekapitulieren. Wir hatten aber auch Leute dabei, die zu der Zeit damals einen alternativen Jugendclub betrieben haben, damals schon Anfang der 90er quasi in Hoyerswerda gelebt haben, die dann, nachdem die Ausländer vertrieben wurden, das nächste Ziel waren der militanten Neonazis und der organisierten Rechtsextremen in der Stadt, und die dann eben auch berichten, okay, was ist eigentlich danach passiert, wie haben wir die Angriffe erlebt und wie ging es dann weiter in der Stadt, und die waren dann eben das nächste Ziel.
Traurig genug, meine Frage jetzt mal, wie sieht es im Moment in Hoyerswerda aus?
In Hoyerswerda wurde 2014 nach über 20 Jahren wieder ein Wohnheim für Geflüchtete eröffnet, eine Flüchtlingsunterkunft, und da gab es lang im Voraus eine Bürgerinitiative, die sich gegründet hat, um sozusagen Bilder wie 91 zu verhindern, und die auch jetzt immer noch aktiv sind, die Flüchtlinge unterstützen und die auch Kundgebungen organisieren, wenn es rechte Übergriffe gab oder wenn es rechte Kundgebungen gibt. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, dass es sowas wie eine Zivilgesellschaft gibt, die sich auch hinter diejenigen stellt, die von rechter Gewalt betroffen sind, die es vor 25 Jahren, 26 Jahren so nicht gab. Und dass es insgesamt mehr Strukturen gibt, die sich eben mit solchen Themen auseinandersetzen. Wir können beobachten, dass es in Hoyerswerda selbst natürlich eine Neonazi-Szene gibt, wie überall, also wie in fast allen Städten Ostdeutschlands. Und dass sich der organisierte Teil der rechtsextremen Szene in der Region, aber gerade eher nach Bautzen verlegt hat, das ist 40 Kilometer weiter, oder auch in Cottbus, was auch nur eine Autostunde entfernt ist, wo es auch eine sehr aktive Szene gibt. Das heißt, dass man in Hoyerswerda schon Neonazis hat, die auch gewaltbereit sind, aber jetzt nicht organisiert oder schlecht organisiert, aber dass drumherum natürlich sehr viel passiert und dass die Region natürlich trotzdem ja leider eine große rechte Szene hat, die sehr gut organisiert ist.
Gut, das ist leider immer noch das, dass es immer noch den Nährboden gibt für die Spackenköppe. So darf ich es jetzt mal sagen. Ich bedanke mich erstmal im Namen von unseren Hörern dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, so ein Projekt durchzuziehen und das mal so darzustellen. Wie gesagt, ich habe mich durch die Seite mal durchgeklickt. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man euch unterstützen will. Was kann man machen?
Man kann auf jeden Fall die Seite besuchen, man kann die Videos teilen. Wir haben ab Sonntag veröffentlichen wir den zweiten Teil der ganzen Geschichte. Da gibt es dann die ersten 9 Filme. Und genau, uns freut, wenn Leute das teilen, wenn Leute das besuchen, wenn Leute, die irgendwie im Bildungsbereich tätig sind, Projekttage machen, Lehrerinnen oder Lehrer sind oder so, die können sich gern bei uns melden. Wir stellen da alle Videos oder was es noch Interesse gibt, da auch Texte gern zur Verfügung. Und wir freuen uns einfach, wenn Leute die Seite nutzen und das Angebot nutzen und weiterverbreiten.
In diesem Sinne haben wir das jetzt getan hier für alle, die uns zuhören. Wie gesagt, guckt euch das mal an, was da zusammengetragen wurde. Das ist auf jeden Fall eine Art von Weise von Geschichtsaufarbeitung, die ich sehr positiv finde. Vielleicht erreicht es auch den einen oder anderen, der ein bisschen verquer ist im Kopf und der sich das mal durchguckt und dann vielleicht mal aufwacht und sagt, Mensch, das ist ja eigentlich ganz doof gelaufen oder das ist doch scheiße, was damals so gelaufen ist. Und vielleicht kann man ja was anders machen. Vielleicht weckt er da noch ein paar Jungs auf, Matthias. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Interview und wünsche euch weiter viel Kraft für eure Arbeit.
Super, vielen Dank.